Moin.
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 Ja, und wie ihr hören könnt, ist eine neue Stimme da, weil wir unsere Jubiläumsfolge haben, hier von Podcast Eiskalt mit mir, Helge.
Mit mir Tamara. Mit mir Heike.
Und mir Florian. Hallo.
Ja, Florian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Was eine Top-Einleitung. Herrlich. Das hat funktioniert. Bevor du dich aber vorstellst, und uns allen erklärst, wer du bist und was du machst, ist erstmal immer wichtig zu fragen, wie war eigentlich euer Wochenende? Und da fängt ja eigentlich Tamara
Ja, ich
an.
weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich war mal wieder auf einer Hochzeit.
Wow.
Diesmal von meinem Cousin.
Müssen nicht bald alle mal verheiratet sein bei dir da?
Nee, wir sind eine große Familie, also da kommen noch ein paar. Und ja, es war wunderschön. Es war in Österreich, in den Bergen.
Das ist schön.
Echt richtig, richtig toll,
Nice.
ja.
Hat der Seppel die Resi geheiratet? Nicht ganz.
Gab's Kaiserschmarrn?
Nee.
Schade. Ja.
Aber es war sicher schön. Das Wetter war gut, oder?
Nee, das hat total geregnet.
Oh Mist.
Und ja, es war jetzt nicht so super Wetter, aber es war nicht so schlimm, weil es war ja schon viel. Auch drinnen, es war in einem riesen Hotel und es war richtig, richtig schön.
Ach cool, das klingt nach einer
Ja.
guten Party. Wann warst du im Bett?
Also für meine Verhältnisse echt spät, also ihr werdet jetzt gleich staunen, aber ich war erst so um 3 Uhr im Bett.
Mensch,
Boah, da
wow.
war gut, da war es eine gute Party.
Wirklich?
Konnte nicht glauben,
Ach,
ne?
Mensch,
Gab's
wieder
Korn mit Sardellen?
Nee,
Korn mit
weil die.
Schwänzchen?
Nee, das kennen ja die Österreicher nicht.
Ach so, das ist ja von deiner Familie her gewesen. Ja, genau. Nee,
Ja.
deswegen kennen die das
Und
natürlich
wann
nicht.
bist du am nächsten Tag wieder aufgestanden, wenn du bis 3 Uhr gefeiert hast?
Ja, dank Paul um 7:30.
Wie es
Ja,
sich für
das
einen
können nur
Rentner
junge
gehört,
Leute.
früh wach.
Weil Paul war auch dabei.
Aber Paul war auch dabei.
Ja, der war
Ja,
bei.
geil.
Der ist bei einer Freundin untergekommen, aber übernachtet hat er mit uns und ja. Genau.
Aber
Sehr schön.
Tamara, da müssen wir eigentlich mal mit deinem Freund sprechen, weil der hätte das doch da mal eben einführen können mit dem Korn und dem Schwänzchen. Du musst doch auch die
Ja, stimmt.
Traditionen ins Ausland bringen.
Eigentlich ja, ne?
Das klingt irgendwie nach einer interessanten Kombi.
Ja.
Ja, das müssen wir dir mal in Ruhe erklären,
Es klingt
Florian.
immer, sehr zweideutig.
Wieso, das kennt doch
Ja,
Florian, weil der hört doch alle unsere Podcast-Folgen.
Stimmt.
Tatsächlich ja. Ich bin ja so ein Fanboy durch Helge und
Oh.
irgendeine Folge ist mir noch durch die Lappen gegangen. Da muss ich noch mal gucken, welche das war.
Hör nochmal
Wahrscheinlich
genau
die
hin. Du findest das schon noch raus.
Corona-Folge. Das ist die mit den
Ja.
wenigsten Aufrufen, weil alle die Schnauze voll haben von dem Thema.
Ja,
Das
das
kann
war eine
durchaus sein.
miserable Wahl, die wir da getroffen haben. Hat uns selber auch nicht so viel Spaß gemacht, oder?
Nee.
Hä? Wir sind in der Pflege, uns macht alles Spaß. Und wir machen
Nein, ich
alles
meine,
mit
die
einem
Folge
Lächeln.
aufzunehmen zu Corona. Die Corona-Folge meinte ich.
Ja. Ich glaube, die Thematik ist schon lange genug durchgekaut. Viele Ja.
haben das ja schon ausgeblendet, dass es das gab.
Ja,
Ja,
eben.
eben.
Die wollen auch nicht nochmal daran erinnert werden.
Ja, genau.
Ne. So, ich erzähle jetzt nochmal kurz, wie mein Wochenende war. Es bestand nur aus einem Abend. Der war aber sehr schön. Den habe ich verbracht mit unter anderem Helge und unserem Fan Basti. Basti, liebe Grüße in diesem Fall. Und es war ein schöner Abend. Und es war ein ruhiges Wochenende. Ich habe viel gelegen. Erzählung zu Ende. Helge ist dran.
Ja, ich habe mein Wochenende mit meiner Arbeitsehefrau Florian verpasst. Nicht verpasst, verbracht. Und ja, mit dem Basti
Das
habe ich
wurde dir
natürlich.
verpasst.
Das wurde
Ja.
mir war
Aufgezwungen.
aber schön.
Ja.
Und wir waren nämlich auf dem Kongress in München auf der MAIC für die außerklinische Intensivpflege. Und genau. Und den Basti habe ich auch noch getroffen. Und wenn er das hört, war schön mit dir, du dumme Sau. Das ist immer wichtig, ihn daran regelmäßig zu erinnern.
Schöner Kosename.
Ja, das ist unter Männern so,
Basti
ne?
müssen wir übrigens
Ja.
auch mal einladen, weil der hat ja auch eine krasse Entwicklung hingelegt.
Ja, der
Ja,
kann auch was
wie
erzählen.
habe ich
Wann
so schön zu ihm gesagt,
bist
wann bist du fertig mit deinem Studium, Arzt?
du
Ja, genau. Also mein Wochenende war geprägt von sehr informativen Vorträgen, sehr viel Bier, sehr viel Essen, wenig Schlaf.
Ja.
Ja, das war mein Wochenende.
Und einer langen Autofahrt mit mir.
Ja, aber das war wiederum sehr, das war eine der witzigsten Autofahrten und skurrilsten Autofahrten, die ich je
Ja.
hatte. Das kann ich sagen.
Sie war sehr informativ auf jeden Fall. Weil
Ja.
wir hatten noch jemanden dabei, der uns auch sein Leben erzählt hat, was sehr bewegt war, wo wir einfach nur gedacht haben, Wahnsinn.
Was sind wir für Spießer?
Sind wir für Spießer?
Florian, trinkst du gerade Gin Tonic?
Nein, nein, das ist hier ich muss viel trinken, weil ich ja so ein bisschen Kopfweh hatte heute und deswegen habe ich mir hier so einen komischen
Ah,
Kaffee
okay.
von den Kindern
Ah,
rausgeklaut.
ich war jetzt gerade schon, oh, die
Nein,
trinken
nein,
Gin
nein, so
Tonic.
schlimm war der
Was ist
Tag heute
das
auch
denn für ein
nicht. Also.
Typ? Wir trinken doch hier nicht. Ey, wir
Nein,
reden nur
nein,
übers Trinken.
richtig.
Richtig.
So, wer
Nicht.
bist denn du?
Ja, soll ich mal anfangen,
Herzlich
wer ich bin?
willkommen. Ja.
Ja. ich bin Florian, ich bin 45 Jahre, jung, alt, wie man es so tagesformabhängig so macht. Bin verheiratet, habe zwei Kinder im Teenageralter, deswegen bin ich beruflich gerne auch mal extern unterwegs. Bin klassisch gelernter Krankenpfleger, habe 2 Jahre auf der Gefäßchirurgie und Allgemeinchirurgie gearbeitet, dann hat es mich mal auf Intensivstation verschlagen in jungen Jahren. Da war ich so knapp 8,5 Jahre, habe dann auch die Fachweiterbildung Intensivanästhesie gemacht. Dann habe ich einen Krankenhauswechsel gemacht, bin ich an der Anästhesie gelandet und da hat man mich gleich nach einem halben Jahr abgegriffen und meinte, du machst eine Leitungsfunktion, das ist super. Ja, dann habe ich noch den Pflegedienstleiter hinterher gemacht, den großen Schein. Ja, und dann kam mal irgendwann so ein Sinneswandel in Bezug auf Familie und Kinder, dass ich vielleicht mal was anderes machen müsste außerhalb von verrückten Arbeitszeiten und Rufbereitschaften und 24-Stunden-Diensten. Und so bin ich in der ambulanten Außerklinik gelandet und habe da als, ja, ich sag mal, Pflegedienstleiter einer kleinen Einrichtung gearbeitet. Ja, und da war ich 2 Jahre und habe da sogar angefangen, ein bisschen Projektarbeit zu eröffnen. Habe da mit einem Klinikum bei uns in der Nähe die Televisite implementiert, also den Teledoc.
Was ist das?
Was ist das? Ja, das ist im Grunde genommen,
Also
das
für
sind
unsere ZuhörerInnen, ich weiß, was es ist, aber.
Ja, ich erkläre das mal.
Ja.
Diese Einrichtung, die hat Helge, glaube ich, mal schon in irgendeiner Folge auch mal, glaube ich, erklärt, was das genau
Genau.
ist. Und wir haben aber nicht so wirklich, ich sag mal, diesen klassischen Facharzt-Support, der fehlt uns da. Die schaffen es natürlich nicht regelmäßig rauszufahren, sich unsere Patienten anzugucken. Und so habe ich als Schnittstelle sozusagen gedient und habe da im Grunde genommen. Ja, bin ich mit dem Tablet rumgerannt und habe da die Patienten mehr oder weniger mit dem Arzt zusammen visitiert. Also die Patienten, die noch sprechen konnten, haben mit dem Arzt gesprochen. Die anderen Patienten, die habe ich sozusagen per Video angeleitet, damit ich irgendwelche Input von dem Arzt bekomme in Bezug auf Therapie, Verlauf etc. pp. Das war so der Anfang dazu. Also. Ja, und dann ging es verrückt weiter, weil also der Arbeitgeber hat Helge ja auch schon mal erwähnt, ist ja re relativ groß, ja. Und die haben dann irgendwann sich gedacht, wir gründen mal eine eigene Fachgruppe. Also, was bedeutet das? Wir nehmen einfach alle A- und I-Pflegekräfte und dann noch die Atmungstherapeuten dazu und schmeißen die alle auf einen Haufen und machen daraus mal eine eigene
Also
Fachgruppe.
A- und I-Pflegekräfte sind Anästhesie- und
Und Intensivfachpflegekräfte.
Intensivpflegefachkräfte.
Genau, richtig.
Genau.
Ja. Und die ATler oder Atmungstherapeuten, die hatten wir bei uns auch noch ausgebildet teilweise, aber auch eingestellt in einigen Einrichtungen. Und irgendwann hat man gemerkt, ey, da ist ganz schön viel Fachwissen, aber das ist nur so punktuell überall irgendwie unterwegs und wir brauchten das irgendwie in großer Fläche. Und das waren unter anderem auch Einrichtungsleitungen, so wie ich, oder auch einfache Pflegekräfte, die mit in den Einrichtungen gearbeitet haben. nur halt speziell ausgebildet. Und wir haben gesagt, okay, wie wollen wir es machen? Ja, wir ziehen die alle in ein einziges Team zusammen und dann bilden wir im Grunde genommen sowas wie eine eigene häusliche Pflege sozusagen mit dieser Fachtruppe, die dann regelmäßig in Abständen diese Wohneinrichtungen und häuslichen Einzelversorgungen abfährt. Und dort sollen die halt anfangen, zum Beispiel auch diesen Facharzt zu implementieren oder auch das Personal vor Ort zu beraten und zu schulen und so weiter und so fort. Also es waren so mehrere kleinere Aufgaben, die nachher zu mehreren großen Aufgaben wurden.
Und hast du da auch gleich Interessenten gefunden? Also war das gleich klar für eure
Überhaupt nicht.
Fachleute, also für eure
Nein.
Experten?
Nein, kein
Okay.
Stück. Das war total schwer, die zu überzeugen zum Teil, weil die natürlich die waren natürlich etabliert in ihren Einrichtungen, wo sie waren. Und man musste die mehr oder weniger so ein Stück weit rausstemmen, ne? Also man musste sie natürlich auch von dem Konzept überzeugen. Wir hatten, wenn man ganz ehrlich ist, auch wenig Zeit, weil es ursprünglich als Projekt galt. Und Projekte gehen eigentlich, ich sag mal, mindestens ein Jahr oder so in der Größenordnung. Und man hatte uns irgendwie nach 3 Monaten gesagt, nee, wir hören auf mit dem Projekt, wir machen die jetzt ernst. So. Total geil eigentlich, weil wir gesagt haben, hey, das wird eigentlich, wenn wir es umgesetzt kriegen, gut funktionieren. Ja, weil wir natürlich dann auch ein bisschen mehr Input auch fachlich liefern können in die Einrichtung. Also wir können unser Wissen weiter spreadern.
War das als euer größtes Ziel?
Ja. Weil die, ich sag mal, in der Außerklinik, es gab so eine gewisse Wissenslücke, gerade in Bezug auf Beatmungspatienten. Weil viele Einrichtungen zum Teil auch manchmal gar keine Beatmungspatienten betreut haben. Und dann kam auf einmal doch einer um die Ecke und alle standen da und haben gesagt, oh, ich habe jahrelang keine Beatmung mehr bedient. Oder auch andere Dinge, wo man gesagt hat, hey, da bräuchten die einfach viel, viel mehr Support. Ja, einfach als Unterstützung noch dazu. Ja,
Und in der
und das
Klinik ist es ja so, dass du die Atmung auch mal selber bedienen darfst als gestandene
Genau.
Pflegekraft.
Ja.
Und das darfst du halt in der außerklinischen Versorgung nicht. Also da korrigier mich, Flo, aber da darf es, wenn dann der Atmungstherapeut im Kombo mit dem Arzt zusammen.
Genau. Ja. Und wir haben halt, ich sag mal, in der Klinik ist das Regime, was Beatmung angeht, nachher irgendwann relativ einfach. Gerade auf Intensivstationen. Ne? Der Arzt will ja auch irgendwann, dass die Pflegekraft das Regime übernimmt. Ich muss ja auch gerade so lachen wegen
Ja,
Tamara. Ne? Das ist so
der
geil.
Tamara wird gerade abgeknutscht von Paul. Paul ist live
Schön aber.
dabei.
Ja, genau. Noch einer in der Podcast-Runde. Herzlich willkommen.
Ja. Ja, Paul gibt
Von
Zunge.
Paul. Ja.
Herzlich willkommen, Paul. Oh.
Gott, sehr süß. Ja, und das Reglement, ich sag mal, immer hier in der Außerklinik hier draußen, ist halt auch sogar ein bisschen strenger geregelt, gerade in Bezug auf Beatmungsregime oder auch Trachealkanülenregime. Wir haben halt auch den MD hier mit an Bord, der auch streng prüft, ja. Und die sagen natürlich auch durch dieses, ich sag mal, ja, Strammziehen dieser Regeln, ihr müsst das eigentlich hier nach und nach alles immer mit irgendeinem Arzt regeln. Die haben aber nicht immer einen Arzt vor Ort. Es kommt auch nicht immer so
Ja.
schnell ein Arzt. Und das war für uns dann die Motivation zu sagen, okay, dann holen wir uns halt den Arzt auf den Monitor. Und wir sind sozusagen die Brücke, die fachliche Brücke.
Ja.
Ja. Das ist eine Variante, die wir machen. Wir haben auch natürlich auch Ärzte, das ist nicht so flächendeckend, aber ein paar haben wir, die tatsächlich persönlich vorbeikommen, regelmäßig. Auch Fachärzte, die sich das mit uns zusammen angucken, sich die Verläufe angucken. Und wir haben die Truppe technisch ein bisschen aufgepumpt, sage ich jetzt mal so. Wir haben ein mobiles BGA-Gerät, was wir dabei haben.
Blutgasanalyse für alle
Genau. Oh,
ZuhörerInnen.
sorry. Ja,
Alles gut.
genau. Das geht jetzt, also es geht so weit, dass wir sagen, wir holen uns auch noch mehr Technik dazu, damit wir mehr, ich sag mal, auch Präventivarbeit machen können, aber auch mehr Diagnostik. Ja? Wir haben Projekte laufen bis hin zu Telemonitoring kombiniert mit Ultraschall zum Beispiel. Oder auch die Videoskop-Geschichte, also das heißt eigentlich Tracheoskop. dass wir sozusagen die Kanülen selber spiegeln können und dann diese Aufnahmen den Arzt rüber senden. Also es ist alles so nach und nach, jetzt gerade im technischen Aufbau. Und wir sind.
Achso, Entschuldigung,
Ja?
dürft ihr eigentlich die Trachealkanülen selbstständig wechseln oder
Ja.
nur mit dem Arzt oder dem Atmungstherapeuten
Das machen
zusammen?
zwei Pflegekräfte zusammen in der Regel.
Ja, auch. Das ist ja schon mal was Gutes. Und zwar bist du da auf dem Arzt, wartest du.
Ja, dann würde
Ja.
das System an sich auch gar nicht funktionieren, ne? Also das geht,
Ja,
also es
oder?
ist, ist ja, es ist, also in den letzten Jahren passiert immer mehr auch im Rahmen der Delegation Arzt, Pflegekraft, ja,
Ja.
weil die einfach auch sagen, wir müssen das so machen, wir sind zu wenig, ja, wir schaffen es nicht. Ja, und auch die Hausärzte, mit denen wir eng zusammenarbeiten, auch die verlassen sich, ich sag mal, ein Stück weit auf die Fachlichkeit, entweder vor Ort oder auch von uns. Ja, weil die zum Teil auch, ja, gar nicht mal so tief in diesem ganzen Beatmungsregime tatsächlich drinne sind. Und viele von denen klatschen in die Hände, wenn einer von uns denen sagt, ja, das machen wir als Atmungstherapeuten oder A- und I-Pflegekräfte und wir geben dann sozusagen Therapievorschläge an dich. Ja. Die musst du nur mit
Ja.
uns gehen. Oder vielleicht auch noch hast du eine andere Idee. Ja. Und da sagen die natürlich,
Was ja
hurra.
aber auch viel Sinn macht, weil wir sind
Ja.
darin ja ausgebildet worden und ein Hausarzt, das
Ja.
heißt nicht, dass der mal auf einer, gut, der muss, glaube ich, sein Notfallmodul abgeleistet
Ja.
haben
Ja.
und auch mal eine Zeit lang auf einer Intensivstation gewesen sein, aber hat der richtiges Beatmungsregime gelernt?
Also das bei
Fragezeichen.
vor allen Dingen
Genau.
unterstützt
Ne?
das ja, das
Ja.
ist ja das Ziel in der Außerklinik, dass der Patient zu Hause gepflegt wird oder in seinen
Ja,
vier Wänden in
genau.
einer Wohngemeinschaft. Und das ist ja so wichtig, dass der so lang wie möglich dort bleibt. Da wird Flo bestimmt auch gleich noch ein bisschen was von
Ja.
erzählen,
Ja.
weil für die, wenn wir jetzt in die Klinik gehen, für uns ist das schon ein Riesenstresslevel. Oh Gott, was kommt auf mich zu? Hoffentlich stecken die mich nicht in ein Sechs-Mann-Zimmer, da schnarcht vielleicht noch jemand. Aber lass das mal für einen Patienten im Au der tracheal beatmet ist, der vielleicht einen Querschnitt hat, der seine gewissen Monitore hat oder Klingeln, die er nur bei sich bedienen kann mit seinem gewohnten Team, das wird in der Klinik gar nicht angenommen. Und das ist für die eine Katastrophe in der Behandlung.
Wir haben da so ein Fallbeispiel ja auf dem Kongress auch gehört von
Ja,
einer
sehr interessant.
Querschnittspatientin, die das so empfindet. Diesen Weg in die Klinik, die ist natürlich ein Stück weit, was sie zu Hause an Pflege erfährt, abgeschnitten, weil das kann die Klinik gar nicht leisten. Ja, das ist ja eine 1-zu-1-Betreuung, das hast du ja auf einer Intensivstation nicht. Sie ist da halt ja auch nur eine von vielen. Und also letztendlich ist auch unser Beweggrund, zu sagen, okay, so eigentliche Mini-Krisen, die die Patienten haben, die sonst immer auch von der Klinik geregelt werden mussten, weil es uns sozusagen ja noch gar nicht gab, wollen wir damit natürlich irgendwie vor Ort eigentlich irgendwie schaukeln. Ja, dass wir sagen, okay, der muss jetzt in der Situation nicht zwangsläufig in die Klinik, das kriegen wir hier noch irgendwie gestemmt. Und klar, natürlich, wenn wir einen Notfall haben oder eine schwere Krise und können halt mit dem Know-how, was wir vor Ort haben, einfach gar nichts wirklich machen, dann muss der ins Krankenhaus, dann muss der auf eine Intensivstation. Da müssen die Profis richten mit ihren ganzen Geräten und allen drum und dran. Ja, aber das Interessante ist halt, ich kenne ja jetzt beide Welten, ja, und ich war ja nun mal in der Klinik und bin jetzt draußen in der Außerklinik und kann nach ein paar Jahren und viele Kollegen auch, können ja abschätzen, okay, das ist eigentlich eine Situation, die wir in der Außerklinik durchaus regeln könnten, wenn wir das Equipment hätten. Ja. Plus dann auch, ich sag mal, den notwendigen Arzt, der uns, ich sag mal, auch berät und Beistand gibt. So. Und das bauen wir jetzt gerade die nächsten Jahre nach und nach immer weiter aus und immer mehr auf.
Kannst du
Und
sagen, dass
ja.
die Patienten, also die Intensivpatienten mit Beatmung in der außerklinischen Pflege zunehmen, weil wir ja zunehmend viel, viel mehr Technik und Möglichkeiten haben, Patienten durchzubringen nach schwerer Erkrankung oder nach Unfällen, Polytrauma etc.?
Ja,
Also
also
nimmt zu.
das wird immer
Lohnt
mehr.
sich das Geschäft? Ist ja auch
Das
ein Unternehmen, also muss
es
man
ist
auch mal so sagen.
eine Dienstleistung, ne? Also
Ja.
ganz klar.
Ja, also ganz klar ist auch ein Unternehmen, es verdient Geld damit natürlich, ja. Und ja, so gerade auch gewisse neurologische Erkrankungen oder neuromuskuläre Erkrankungen nehmen ja auch immer mehr zu. Das ist,
Ja.
was ich so hier in der Außerklinik so sehe, ist tatsächlich so diese ALS ist auf dem Vormarsch gefühlt. Ja, wir führen da Statistiken, wo wir sagen, okay, die werden auch immer mehr, die Patienten mit einer Muskeldystrophie werden auch mehr. Und ja, ich sag mal, ganz böse Motorradfahrersaison heißt auch Querschnittssaison, ne? Also es kommt dann immer eins zum anderen. Und wir mögen uns manchmal gar nicht ausmalen, was passiert, wenn, ich sag mal, auch die sogenannten Boomer dann irgendwann in, ich sag mal, in diese Maschinerie geraten, ne? Weil es ist ein großer Anteil an Menschen, die dann ja auch vielleicht mal irgendwann erkrankt, ne? Also die Altenpflege hat ja auch schon ihre Sorgen und wir im Grunde genommen auch, weil wir wissen, okay, irgendwann wird auch werden diese Massen an Leute vielleicht mal krank oder schwer krank und wollen von uns und müssen von uns versorgt werden.
Für alle
Was habt
einmal,
ihr da für eine Alters?
ich will da noch einmal kurz reingrätschen, die Muskeldystrophie, die du ja gesagt hast, für viele, die es nicht wissen, das betrifft halt die Skelettmuskeln, die zunehmend schwächer werden. Also
Also
diese,
meinst ALS.
ja, ALS ist darunter, also mit die Ausschlägen, ja, die krasseste Krankheit, die man dann, oder die krasseste Diagnose, die man leider kriegen kann, weil dort wird man auch definitiv dann daran sterben. Es ist nur eine Frage, wann.
Ja.
Und deine komplette Selbstständigkeit, die du hast, wird immer weniger, bis deine Atmung komplett aussetzt und übernommen werden muss, wenn man es möchte.
Ja,
Und die
aber
Altersstruktur, was habt ihr davon bis
ach, das ist ganz spannend.
Patienten?
Das ist, also wir versorgen auch Kinder, ja, auch haben auch Einrichtungen für Kinder tatsächlich. Die sind jetzt nicht in der großen Masse vertreten, Gott sei Dank, muss man sagen. Natürlich sind die Leute, die, ich sag mal, ab einem gewissen Alter, ab 60 plus, die sind, ich sag mal, mit einer Gruppe am meisten vertreten. Ja. Wir haben auch ein Nord-Süd-Gefälle manchmal so ein bisschen, also dass wir sagen, okay, wir haben im Südbereich tatsächlich immer noch die vermehrten Lungenerkrankungen auch mit dazwischen. Ja. Und weiter Richtung Norden tatsächlich eher so diese klassischen neurologischen Geschichten. Also es ist, man kann das tatsächlich in unseren Statistiken so nach und nach erkennen. Wir haben die Altersgruppe in der Wohngemeinschaft eher älter. Ja, weil auch natürlich der Partner oder die Partnerin das einfach zu Hause nicht mehr leisten kann. Und die Durchschnittsversorgung oder Durchschnittsalterversorgung, das liegt aber auch, weil man die Kinder damit reinrechnet, für die häusliche, also direkt bei den Menschen zu Hause, ist so zwischen 40 und 60. Also sind doch jünger.
Ja, und diese ganzen Muskeldystrophie-Patienten, die sind doch eigentlich eher im Durchschnitt so, was sind die ab 30, oder?
Genau,
Ende
ja.
20.
Ja, ich sag mal, die Erstdiagnose kommt manchmal sogar schon in den Kindheitsjahren, ne? Aber das wir berechnen, wie gesagt, nur den gesamten Durchschnitt und da kommt man halt auf diese 40. Ja, weil wir auch Ältere dabei haben, die in diese Statistik reinrutschen. Aber es ist eine Herausforderung, ne? Also die Patienten werden nicht weniger. Das ist
Was
es.
würdest du sagen, ist die größte Herausforderung in der ambulanten Pflege, also in der ambulanten Intensivpflege? Also jetzt auch Wohngemeinschaft
Ja,
und zu Hause.
ich glaube, das ist ich sag mal, diese Herausforderung, der wir uns eigentlich im Grunde genommen schon stellen, nämlich die ärztliche Versorgung. Ja, die ist tatsächlich einfach ein Riesenproblem. Und das ist auch mit einer meiner Jobs also ich bin mittlerweile Deutschlandleiter von dieser Truppe. Ja, wir sind mittlerweile bis zu 45 Leute. Jeder hat so im Schnitt 50 bis 70 Patienten auf seiner Liste, Tendenz steigend, sage ich jetzt mal. Und
Pro Mitarbeiter 50
ja,
bis 70
ja,
Patienten.
ja, ja.
Oh,
Genau. Das hört sich
wow.
jetzt erstmal schlimm an, weil man denkt, oh Gott, das ist ja eine Riesenmasse. Nur die pflegerische Grundversorgung ist ja von der Einrichtung oder von dem
Woanders.
Dienst gewährleistet. Und wir sind ja tatsächlich so ein bisschen, ich sage immer ganz böse, die Kirsche auf der Sahne, weil wir kommen dazu. Filtern gewisse Schwerpunkte raus und gerade vielleicht auch, wenn irgendeine Schräglage in irgendeiner Therapie ist und passen das an. Ja. Und
Beschreib
das ist
doch
eigentlich
mal,
auch,
auch so ein bisschen
es ist ja,
amerikanisch, ne? So ein bisschen als
Es,
das
es
ist
ist
so
ja
das
auch so, dass
amerikanische
die,
System eigentlich auch.
es ist ja auch so, dass die Patienten ja auch also die werden ja gefragt, ob sie diese
Genau.
Behandlung haben möchten. Ne?
Ja.
Gibt ja auch welche, die sagen, oder die sind so schwer krank, wo man weiß, ja,
Ja.
das wird jetzt sich einfach so vom Aufwand gar nicht lohnen. So böse es jetzt klingt, aber.
Ja. Also es gibt auch, gab auch Patienten, die gesagt haben, ich brauche euren Support gar nicht. Gerade die vielleicht sogar, die gut
Ja.
vernetzt sind. Also ich habe eine Patientin oder einen Patienten kennengelernt, der Nachbar war irgendwie Facharzt für irgendwas und der hat den regelmäßiger gesehen wie wir. Und dann haben wir auch die Finger davon gelassen. Also wir gehen nicht in Systeme rein, die funktionieren, gerade in Bezug auf Facharzt- und Hausarztbegleitung. Wenn das alles stimmig ist, dann halten wir uns raus. Ne? Aber
Ja.
wir wollen tatsächlich flächendeckend irgendwie dieses Netzwerk aufbauen. In jeder Region halt vielleicht unterschiedlich, aber irgendwas an Support bieten für unsere Patienten. Und gerade dieses Beatmungsregime mit jemandem im Gepäck, der das absegnet, ist natürlich dann schon richtig gut, weil wir dann einfach sagen, okay, wir fahren uns die Fahrt in die Klinik. Ja.
Beschreib doch mal so einen Tagesablauf von
Von
euch.
uns jetzt?
Ja, das würde mich auch interessieren.
Oh Gott.
Von
Ja.
so einem
Ja.
60 Patienten. Was macht ihr für Schichten? Also alle drei Schichten oder wie arbeitet ihr? Also
Wir machen alle Arbeitszeiten. Also es ist so, dass ich sag mal, ein Kollege von mir oder alle Kollegen haben Vertrauensarbeitszeit. Ja, die organisieren ihren Tag selbstständig, komplett. Sind natürlich trotzdem von uns so ein bisschen in der Überwachung, indem wir halt regelmäßig auch Kontakt mit denen aufnehmen oder die uns Dinge reporten. Ja, damit nicht irgendeiner macht, was er will. Aber die ganze Arbeitsstruktur ist sehr individuell tatsächlich und auch immer so gestrickt, dass wir sagen, wir brauchen auch Zeiteinheiten, um auf Zuruf zu agieren. Ja. Und man muss auch immer bedenken, es gibt ja auch eine gewisse Fahrtstrecke, die hinter sich bringen müssen. Und wenn sie die natürlich dann, ich sag mal, so einen 10-Stunden-Tag dann irgendwann doch mal voll bekommen, dann ist das das gute Recht, dass sie den nächsten Tag zum Beispiel sich so umorganisieren, dass sie ein bisschen später starten oder den nächsten Tag eher Feierabend machen. Also das schon mal zu den Arbeitszeiten. Ne? Also wir sind auch manchmal nachts unterwegs tatsächlich, aber in ganz großen Ausnahmefällen. Wir haben auch eine interne Rufbereitschaft. Die ist regional gesteuert. Das heißt, irgendwo in Deutschland hat einer ein Problem und ruft uns nachts an und diese Hotline stellt das entsprechend an denjenigen, der Dienst hat, weiter. Das ist, ich sag mal, relativ gut genutzt, könnte ein bisschen mehr genutzt werden, aber wir wissen auch, okay, das alles, was wir im Tagesgeschäft hier erledigen können, das haben wir auf jeden Fall nachts nicht an Ärger. Das ist ja auch
Aber
ähnlich.
das
Ja?
nachts, da rufen die an, weil sie Probleme mit der Beatmung oder der Kanüle haben.
Ja,
Das ist so
genau.
das Hauptproblem wahrscheinlich, oder?
Ja,
Ah,
die
okay.
haben natürlich auch, tatsächlich auch Fälle, wo du deinen Anruf bekommst. Die beschreiben den Patienten anhand von den Vitalparametern, wo du sagst, ey, der hat irgendeinen Schock, das ist eine Schocksymptomatik, den kannst du sofort mit 112 bitte in die Klinik schicken. Da können wir nichts
Ja.
ausrichten. Aber gerade so genau, was du sagtest, Beatmung, Trachealkanüle, vielleicht auch mal Ausscheidungsprobleme oder hast du einen guten Tipp, wie ich hier diesen Blasenkatheter noch irgendwie in Gange kriege?
Ja.
Fieber und solche Geschichten, ne?
Genau,
Ja.
solche Sachen. Oder hey, mein Patient hat jetzt irgendwie erbrochen, er hat nicht aspiriert, aber der hat jetzt trotzdem ein bisschen Fieber bekommen. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Mir fehlt vielleicht, weil er gerade relativ neu ist, eine Bedarfsmedikation gegen erhöhte Temperatur, ja, und so weiter. Also von, ich sag mal, einfachen Beratungen bis hin zu, okay, wir müssen tatsächlich irgendwas am Beatmungsregime ändern oder auch an der Trachealkanüle. Also es sind unterschiedlichste Fälle, ja.
Und was man ja auch sagen kann, ist, dass das auch alles ja nachvollziehbar, also diese Daten werden ja auch nachvollziehbar verarbeitet dann. Also zum Beispiel, wenn wir Patienten aufnehmen und er bringt zum Beispiel einen Dekubitus mit oder eine Schluckstörung, eine Trachealkanüle, irgendeinen Keim, oder haben wir dann noch? Ja, Vollzeitbeatmung etc., dann werden diese Daten auch von uns analysiert. im Dokumentationsprogramm und dann kann Flo mit seinem Team diese ganzen Sachen auswerten. Also auch wenn die Patienten ins Krankenhaus gehen, weil natürlich wollen wir auch, dass die Patienten so lange wie möglich bei uns bleiben. Und irgendwann hast du halt genug Zahlen, dass man dann auch mal sagen kann, hier zur Krankenkasse etc., wir brauchen hier eine Änderung. Oder das kann
Genau.
man besser machen. Wir haben hier eine
Ja.
Statistik etc.
Ja. Also wir sind mittlerweile so ein bisschen in der Richtung unterwegs, dass wir genug Daten haben, um auch beweisen zu können, dass gewisse einfache Handlungen, die man vor einer Vergangenheit immer ja in die Klinik geschickt hat, draußen möglich sind, ja, mit dem entsprechenden Netzwerk. Und somit hätten wir auch eine Systementlastung, indem man sagt, hey, hier muss kein Krankenwagen oder Rettungswagen, meistens ist es Rettungswagen mit Notarzt, der einen beatmenden Patienten irgendwo hin transportieren muss. Das sparen wir uns schon mal. Ich habe nämlich den Teledoktor hier, der mich hier berät und wir machen diese, ich sag mal, einfachen Verfahren machen wir im Grunde genommen jetzt hier vor Ort. Das ist tatsächlich so ein Ding, was wir demnächst mal präsentieren wollen, ob wir da nicht sagen können, hey, liebe Kasse, schau mal, dass wir da, ich sag mal, da reden wir wieder über Finanzen, dass man im Grunde genommen ein bisschen was in unsere Richtung refinanziert, weil aktuell läuft das noch alles im Grunde genommen auf den, wie man so heutzutage so schön sagt, auf den Nacken des Arbeitgebers.
Ja.
Ja.
Ja, und
Ja.
vor allen Dingen, das löst ja viele Probleme, ne? Also bei uns gibt es ja halt das häusliche Krankenpflegegesetz, die HKP, und daran müssen sich halt alle halten, ne? Das ist ganz klar geregelt, was du darfst und was du nicht darfst.
Ja.
Und es zum Beispiel die Patientin, die auf dem Kongress gesprochen wurde, die hatte einen Harnwegsinfekt. Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, aber die hat da total Fieber von bekommen und brauchte Antibiose. So, in der Klinik hängst du dem halt einfach eine Antibiose dran über eine Vene, über einen Venenzugang und fertig ist. Das darfst du aber in der Häuslichkeit nicht. Das heißt, die muss dann dorthin, damit sie halt so eine Antibiosetherapie bekommt. Dann belegt sie auch wieder einen Bettplatz. Die kann sich nicht richtig äußern, weil sie ihre ganzen Gerätschaften, wie Florian schon gesagt hat, nicht mitnehmen darf. Das heißt, also sie blockiert auch einfach vielleicht ein Bett, was man in anderen Bereichen hätte schon lösen können.
Aber jetzt muss ich einmal ganz dumm fragen, wieso
Ja.
muss sie da in die Klinik für eine Antibiose? Da kann doch auch der Hausarzt kommen und ihr eine Antibiose verschreiben. Kann ich
Genau
die
das.
nicht über die Magensonde
Das kann man,
gemörsert kriegen?
das kannst du in einem Frühstadium, haben wir das schon mal gemacht, weil wir zeitig eingestiegen sind tatsächlich. Und da spreche ich aber auch wieder vom fehlenden Netzwerk. Ne? Wenn der Hausarzt sagt, hey, ich sitze oder Facharzt, ich sitze in meiner Praxis fest, ich kann hier nicht raus und dir einen Venenzugang legen oder sonst irgendwas, dann sind die relativ schnell dabei zu sagen, 112 bitte in die Klinik.
So.
Und ich sag mal,
Krass.
genau da wollen wir eigentlich einsteigen und sagen, hey, gewisse Dinge können wir übernehmen per Delegation? Du musst es mir erlauben. Ich muss ja nur die Qualifikation dafür nachweisen, dass ich sie habe. Und dann sind solche Sachen auch möglich. Ja, da arbeiten wir auch gerade dran, die entsprechenden Partner zu finden. Und dass die uns sozusagen auch diesen Job der IV-Therapie dann übergeben. Ja,
Also es ist ja auch so, es muss man mal von der klinischen Seite berichten, wenn wir solche Patienten kriegen, und wir haben ja auch solche Patienten bei uns in der Pädiatrie, die dann auch im Erwachsenenalter noch bei uns sind, die eine Trachealkanüle haben, Heimbeatmung haben, wenn die mit einem Harnwegsinfekt zu uns kommen, na, also da würden wir schon gucken. Aber völlig berechtigt natürlich, also weil das System es nicht anders zulässt, aber welche Entlastung es für uns doch wäre, also für uns im innerklinischen Setting, wenn solche Patienten nicht zu uns kommen. Und jetzt wollen wir mal über den Patienten reden. Wenn der so eine fortschreitende Harnwegsinfektion hat, die man nicht mehr mit oralem Antibiotika oder Antibiotikum behandeln kann, dann ist das für den Patienten ja auch Stress. Und vor allen Dingen, ein Patient mit Trachealkanüle und Heimbeatmung, der weiß, was ihm blüht auf der Intensivstation, wo sich kein Mensch mit Heimbeatmung ankennt. Wenn er Pech hat, wird er als erstes mal an unsere Maschine angeschlossen und dann muss er erstmal 20 Minuten gegen die Maschine atmen, bis es da irgendwie synchronisiert ist. Wir sind schon bei uns auf der Station Weg weiter. Wir schließen immer die Heimbeatmung mit an. Wir haben das große Glück, meistens ist irgendeine Verwandte damit bei und kann das dann schnell erledigen, sodass der Patient erstmal ankommen kann.
Ja.
Aber wenn du eben keinen familiären Background so groß hast oder die Familie kann nicht mitkommen, dann wirst du erstmal an der Fremdmaschine angeschlossen.
Ja.
Ja, und kannst vielleicht nicht mehr
Ja.
sprechen. Das, was du vorher sprechen konntest, geht jetzt nicht mehr. Und
Ja,
dann liegst du da, das
genau.
hat die Patientin ja auch gesagt, und dann liegst du da und kannst dich klingeln, weil du kannst dich ja nicht bewegen. Und da, dein Gerät, was über die Augen die Klingel, den Alarm auslöst, ist nicht da.
Und
Und
eigentlich jedes Mal ein
da macht ja
Rückschritt,
keiner,
oder? Da macht ja keiner einen Fehler. Das ist einfach so, die alle wollen ja helfen dem Patienten in dem Moment. Aber weil wir das Setting zu Hause nicht kennen, sondern das Innerklinische, machen
ja.
wir natürlich unser Innerklinisches natürlich mit dem Ziel, den Patienten zu supporten und nicht ihm irgendwas Fremdes angedeihen zu lassen. Also das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also, und da wäre es natürlich auch geil. Jetzt komme ich mal zu der großen Frage. Wie ist es eigentlich so übergabetechnisch, wenn ihr einen Patienten aus dem Intensiv, er lacht schon,
Ja,
zu
heute
uns auf die
erst.
Intensivstation bringt?
Oh, Florian,
Weil
ich
das wäre
freue
ja der
mich.
Hammer.
Erzähl
Ich
doch
dachte
mal
ja,
die Geschichte von heute.
wir hatten es doch letztes Jahr auch schon darüber, wie es damit ist.
Tamara hatte, glaube ich, auch noch mal eine Frage. Die hatte.
Ja.
Ja.
Geht
Nee, so.
Tamara mal
Ich
dran.
habe nur gesagt,
dass es ja jedes Mal ein Rückschritt ist für die Patienten, wenn die dann ins Krankenhaus kommen.
Ja.
Nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur wegen einem Harnwegsinfekt oder wegen einer Antibiotika-Therapie.
Ja, ist es auch. Also manchmal ist es sogar für einige sogar therapeutischen Rückschritt, ne?
Und das verstehe ich halt einfach nicht,
Ja.
wenn bei euch dann so viele Fachkräfte arbeiten und halt auch mit Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesie. Warum man da nicht das irgendwie delegieren kann, dass derjenige einen IV-Zugang legt und die Antibiose verabreicht, laut ja, Anordnung über diesen Teledeck. Also.
Ja, und da sind wir leider bei diesem System auch, weil also ich sag mal so, das ist ja tatsächlich so, das ist ja in der Klinik eigentlich ja auch so, der Arzt muss sich in Kenntnis setzen, dass du es kannst. So, und
Ja.
das musst du vor Ort machen tatsächlich.
Aber da
Das
kann man
kann.
ja unterschreiben. Also da gibt es
Genau.
ja
Ja.
Dokumente, die
Ja.
dann der Oberarzt, der das da bei euch leitet oder bestimmt, das kann man ja unterschreiben lassen.
Ja,
Aber
aber
das ist
dann
bei uns
brauchst.
einfach, Tamara. Bei
Ja.
uns kennen die uns. Die kennen
Genau.
uns. Die
So,
haben mit
ja.
uns schon zig Schichten gemacht. Aber wenn
Ja.
der Arzt das unterschreibt für jemanden, den er gar nicht kennt, Ja, das kann ich stimmt. natürlich auch
Also.
schwierig finden.
Und dann brauchst du noch die Medikamente im Krankenhaus. Hast du sie alle? In der Regel immer so deine gängigsten, so Cefuroxim oder so, je nachdem, wie man ist. Das hast du aber ja nicht in der Häuslichkeit. Das heißt, du musst erstmal dieses Medikament besorgen, das muss zu dir kommen. Du brauchst auch die Utensilien, weil die sind ja auch dann extra nur für den Patienten. Das ist ja auch nochmal anders im
Ja,
Krankenhaus.
stimmt auch
Also
wieder.
das ganze organisatorische Drumherum ist riesengroß.
Ja, und auch sehr zeitaufwendig. Und wir haben
Ja.
schon gewisse Systeme, die es schon gibt, ausprobiert und die dauern viel zu lange. Also da gibt es Hilfsmittelanbieter, die sagen, ich brauche nur ein Rezept, dann besorge ich dir alles. Und dann haben wir sogar Spezialisten, die eventuell sogar auch die Kanüle legen könnten. Und dann sagt der Hausarzt aber, ich kenne den Spezialisten gar nicht, du legst hier gar keine Kanüle, ich delegiere hier nichts an dich ab. Genau das ist das, was Heike nämlich
Ja.
vorhin sagte. Die in der Klinik kennen die dich über eine gewisse Zeit und sagen, alles klar, der kann das, dem kann ich vertrauen. Da spielt das Wort
Ja.
Vertrauen eine ganz große
Ja.
Rolle. Und wenn du da so einen, ich sag mal jetzt mal, so einen frischen Teledoc hast, der gerade mal so rein ist, oder auch, ich sag mal, einen Facharzt, den wir gerade, ich sag mal, mehr oder weniger an Land gezogen haben, dann sind die da sehr zurückhaltend in den ersten Monaten, ne? Bis sie dann so gemerkt haben, hey, derjenige hat es fachlich tatsächlich drauf, der deckt ein breites Spektrum ab, und dann kann ich dem tatsächlich mal ein bisschen mehr zutrauen, sag ich jetzt mal so.
Aber ihr habt da gar nicht so Equipment dann dabei, wenn ihr
Nein,
da
nee,
kommt.
genau.
Ah, okay.
Du musst dir vorstellen, dass diese Einrichtungen nicht klassisch wie so eine stationäre sind, sondern halt wie in einer Häuslichkeit. Und das ist jetzt nicht so wie in der Klinik, du machst einen Schrank auf, da ist eine Riesenmenge Equipment, sondern das wird immer nur zugeteilt. Und die Krankenkasse
Ja.
steuern das auch. Also die
Die
sagen auch
prüfen
ganz klar,
das.
die prüfen das und sagen auch ganz klar, der hat nur das und das an Material zu verbrauchen. Genauso wie die Medikamente, die der Arzt verschreibt, die sind abgezählt. Ja,
Und die
also.
Leistung, die er kriegt,
Ja,
tatsächlich auch.
Okay,
Das
also
ist
wie beim
sehr speziell.
ambulanten Pflegedienst auch
Ja,
eigentlich.
ja, ja.
Ja.
Es ist einfach sehr
Asen ist da
streng
nicht.
geregelt. Bitte?
Asen rumasen mit Materialien ist
Ist hier
nicht.
nicht, genau.
Nee,
Okay. Nee,
nee.
genau. Ja, wie in der Klinik auch.
Ja.
Komm, noch ein VK, der ist auch schon wieder nicht richtig
Ja, seine 8 Verbandstüten mit ins Zimmer nehmen.
Ja.
Horten von Kissen und so weiter, das gibt's hier nicht.
Aber
Also
das
zum.
ist eine aktive Entscheidung, so arbeiten zu wollen, ne? Das musst du schon echt sagen.
Ja.
Also, ja,
Ja.
würde ich mich schwer betun, muss ich ganz ehrlich sagen, meinen privilegierten Status im innerklinischen Setting zu
Das
verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
kann ich dir unterschreiben. Als ich neu da unterwegs war, habe ich auch gedacht, ey, verdammt nochmal, die zählen hier sogar die Absauger ab über die Monate, die Krankenkasse und solche Sachen. Ne? Also es gibt eine Pauschale und dann heißt das, der kriegt 90 Stück. Und wenn der aber dann Infekt hat und Sekrete hat ohne Ende, brauchst du dann mehr. Und dann musst du da hinterher telefonieren und betteln, dass da irgendwie nochmal eine Extralieferung kommt. Ja, wo du dann einfach sagst, du irgendwie, nee, in der Klinik hast du da nie drüber nachgedacht. Da hast einen Schrank aufgerissen und hast gesagt, da ist alles und ab dafür. Ne?
Aber
Also.
man muss ja
Ja, du
mal
kannst dir
sagen,
vorstellen,
da.
was wir für einen Terz machen, wenn wir die Absaugekatheter, die nicht lieferbar sind, dann sprechen wir
Ja.
immer gleich von, wir können so nicht arbeiten.
Genau.
Das ist lebensgefährlich. Wir
Ja.
reden hier immer noch über eine Intensivpflege und.
Aber die Sätze kommen auch, wenn sie nachbestellen und das ist gerade nicht da. Die kommen,
Ja.
also die Sätze gibt es bei uns auch. Aber was ja interessant ist, ist ja, das auch auf dem Kongress drüber gesprochen, dieses Hinterhertelefonieren passiert ja schon bei der Übergabe. Das heißt, eine außerklinische Intensivpflicht wird ja angeordnet. Wann erfolgt diese Anordnung? Meist im Krankenhaus. Das heißt, die Ärzte müssen das anordnen. Da gibt es extra Bo Bögen für. Und manchmal schreiben die da halt gar nicht rein. Und die Krankenkasse prüft halt, ne? Ist das wirklich eine AKI-Verordnung oder ist es halt keine? Und dann steht da manchmal wirklich absolut nichts oder nur unzureichend. Du hast zunehmende Schreib- und Sprachbarrieren und bis du erstmal den behandelnden Arzt im Krankenhaus am Telefon hast, dauert es ewig. Das heißt, in diesem ganzen Prozess kann der Patient auch noch mal länger im Klinikum liegen, weil sie ihn einfach nicht loswerden gerade, als eigentlich vorgesehen. Und dann kommen sie
Ja,
irgendwann,
schon. Bürokratie.
ja, und
Ja.
da beginnt eigentlich dann schon das kleine Dilemma. Und da,
Ja.
aber man muss sich glücklich schätzen, weil dieser außerklinische Bereich, den gibt es ja nirgendwo anders.
Oh, jetzt muss ich gucken. Tamara, geht's dir
Ja.
gut? Bist du umgekippt? Nein. Oh, nee, da ist sie wieder.
In
Man sah den Fuß drin,
Spanien gibt es
Na,
den zum
kurz
Beispiel
zur
nicht.
Erklärung, wir haben gerade, Helge, du kannst gleich nochmal deinen Satz wiederholen, Tamaras Decke gesehen und wir dachten, sie ist vom Sofa gekippt.
Ja. Tamara macht und hört den Podcast zum Einschlafen.
Ja. Also.
Aber Tamara hat ein ganz schön cooles Bild von James Bond hier
Ist nicht von mir.
ich habe mir schon
Das.
gedacht.
Ja.
Das ist doch Roger Moore. Nee, John Connery ist das. Warte
Ja.
mal. Ja, John
Nicht
Connery
schlecht,
als
ne?
007. Ja,
Tamara ist eher John
cool.
Wick-Fan.
Ja.
Oh, ich
Ja.
auch. Ich auch. Den würde ich mir auch aufhängen. Okay,
Nee, aber nochmal
jetzt sind wir
zurück
weiter
zum
geht's.
Thema. Also der außerklinische Bereich, den gibt es halt in unseren Nachbarländern kaum bis gar nicht. Wenn du dann
Ja.
zum Beispiel in Spanien mal bist und bist in so einer Situation, dann heißt es ja, du wirst halt entlassen. Und entweder deine Familie hat genug Geld und kann sich ärztliche Behandlung oder pflegerische Behandlung leisten oder halt nicht. Und dann stirbst du halt.
Ja.
Und das ist in
Ja,
Deutschland halt
in
echt.
Frankreich werden auch keine angeborenen Herzfehler operiert. Die sterben
Richtig.
auch. Also muss man gucken, jetzt müssen wir mal eine Lanze brechen hier für unser schönes Deutschland. Hier schon
Ja.
medizinisch auch viel möglich, ja.
Und
Hier
pflegerisch.
werden schon Menschen medizinisch und pflegerisch schon viel möglich. Und auch das erleben wir ja auch im innerklinischen Setting oder Tamara, dass wir
Ja.
schon immer, also die Entwicklung schon krass pro Patient ist. Natürlich hat die fortschreitende Medizin auch ja vieles möglich gemacht, dass wir auch vielen, den man, ja, wo man denkt, sollte man ihnen wirklich nochmal eine OP zumuten, dann noch einen Eingriff und noch einen Eingriff, um das Ganze zu optimieren, um diesen Patienten lebensfähig zu machen. Das hat natürlich auch seine Schattenseiten, aber
Ja.
was möglich, es ist schon extrem viel möglich.
Ja.
Und was wir auch einfach alles für Materialien und für Sachen zur Verfügung haben. Also.
Ja, diese fortschreitende Technik ist ja auch tatsächlich irre, was da so alles möglich ist und geht, ne? Also alleine, was jetzt auch herzkathetertechnisch so alles möglich ist. Aber du hattest vorhin eine
Ja.
interessante Frage gestellt zu dieser Übergabe. Da
Ja.
kann ich
Ja,
mal
ach ja, stimmt.
so
Ich
einen
würde
kleinen
sagen, weil
Abschluss.
wir auch Richtung Ende
Ja.
der Folge leiten, ist das musst du noch einmal aufklären, Florian.
Also,
Ja, genau.
ich sag mal, wir haben ja, ich sag mal, gute Klinikpartner und schlechte Klinikpartner. So, das muss man auch mal ein bisschen unterteilen, leider. Also nicht alle sind so immer freudig, dass sie die Tür aufreißen und uns irgendwie in Empfang nehmen, weil sie halt auch wirklich in ihrer Bubble gefangen sind. Ne? Das kommt noch dazu. Und wir haben aber auch, es ist jetzt aktuell so ein Thema gewesen mit einem Patienten, den wir in die Klinik geben mussten, aufgrund einer Akutsituation, auch in einer Verschlechterung der Blutgase. Und die Klinik ist auch in Absprache mit uns nicht hingekriegt hat, das optimal einzustellen, bis eigentlich gar nicht. Also der ist eigentlich antherapiert worden, aber nicht bis zum Ende. Und wir mussten dann irgendwann eine Entscheidung treffen, ob wir den wieder abgeben in die Klinik oder diese Therapie bei uns forcieren. Da war auch tatsächlich, muss man ganz einfach so sagen, ein wirklich insuffizienter Entlassungsbrief, weil da fehlten einfach ganz viele Informationen und auch Anordnungen,
Das ist eine geile
beziehungsweise,
Beschreibung.
ja,
Insuffizienter
ich versuche es irgendwie so zu umschreiben, dass ich nicht das Wort Mist oder Scheiße in den Mund nehme, aber ich sage es jetzt einfach mal. Es war einfach
Entlassungsbrief. Das
Mist
kann
und
ich dir ganz ehrlich
Scheiße.
sagen.
Ja,
Das
gut.
merke ich mir aber, wenn irgendjemand was Doofes macht, dann sage ich, das war jetzt aber insuffizient.
Das war aber insuffizient, ja. Also, um es kurz zu machen, wir haben nachher eine Beatmungsneueinstellung tatsächlich vor Ort gemacht mit einem Arzt im Backup und mit uns, wo wir gesagt haben, das können wir hier einigermaßen vertreten, weil wir würden es mit dieser Klinik in Verbund nicht hinbekommen, weil die einfach das nicht verstehen. Also die haben wirklich gedacht, das ist ein einfacher Fall, der wird sich da schon irgendwie wieder erholen. Und die sind auch komischerweise, und das ist sehr seltsam, gar nicht mit uns in den Dialog gegangen. Also eher so dieses, nee, wir wollen das jetzt machen, wie wir das für richtig halten und dann raus. Ja. Und das ist die eine, das ist die Schattenseite. Wir haben aber auch Klinikpartner, die total eng mit uns arbeiten und die uns wirklich ein Kompliment auch stellen, weil wir machen ja auch Berichte, wir schreiben Fachberichte, wir schreiben Blutgasanalysen, ich sag mal, beschreiben die Trachea, wenn wir sie spiegeln. So, und geben das mit in die
Die
Klinik.
Luftröhre.
Die Luftröhre, schon, ja. Und
Alles gut.
die Ärzte, die dort sind, die diese Berichte kriegen von uns, die sind uns ewig dankbar, weil die sagen, ey, ihr schließt hier eine große Wissenslücke, weil wir die Leute ja manchmal ewig nicht mehr sehen. In unseren Ambulanzen
Ja.
oder auch in unserer Notaufnahme. So, und dann sagen die, können die sich ja aus diesem verrückten Puzzle, was da ja immer entsteht, auch ihr Teile zusammensetzen und entsprechend die Therapieansätze machen. Also wir haben auch das schon hingekriegt, Aufenthalte dadurch zu verkürzen, weil die natürlich
Sehr
gesehen
gut.
haben, was wir schon so nach und nach alles geleistet haben.
Wie hättest du es denn am liebsten? Also
Boah.
was, wenn du es jetzt im Wunsch frei hättest,
Ja.
also dass natürlich kein Patient auf der Intensivstation liegt und sowas, das wissen wir alles, das ist vorausgesetzt. Aber wenn das so passiert, was wäre deine Wunschvorstellung?
Also meine Wunschvorstellung wäre, weil wir geben unsere Berichte immer zur Verlegung mit, dass sie als erstes diese Berichte lesen. Und wir
Ja.
geben auch immer unsere Kontaktdaten mit. Die sind mit meistens auf den Berichten drauf, dass die dann einfach mal sagen, okay, ich verstehe jetzt hier nicht alles vielleicht oder ich kann trotzdem den Verlauf nicht erkennen, dass sie einfach zum Hörer greifen und uns anrufen. So, weil
Ja.
irgendeiner von uns wird erreicht werden mit Sicherheit und dann kann der entsprechende den Kollegen ans Telefon holen und dann kann der in den Austausch gehen mit der Klinik und dem behandelnden Arzt. Und es ist zum Teil auch schon so, dass wir mitfahren im Tagesgeschäft und dort eine Übergabe machen. Das können wir nicht immer gewährleisten, natürlich. Aber da, wo wir es machen, ist tatsächlich der Erfolg des Therapieverlaufs in der Klinik tatsächlich größer. Und die sind uns auch schon teilweise so dankbar, weil sie natürlich selber auch Personalschwund haben und auch zum Teil Wissensschwund, muss man auch dazu sagen. Und wenn die dann das Heimbeatmungsgerät neu bekommen, rufen die uns an und fragen uns, ob wir denen helfen beim Einstellen. Und das machen wir auch.
Ja.
Ja, dann fahren wir dahin, stellen das ein für die letzten 24 Stunden Aufenthalt, damit die sehen, okay, der Patient adaptiert sich an das Gerät, so wie es eingestellt ist. Die machen nochmal die letzte Blutgasanalyse und dann wird entlassen. Und das ist
Aber
so
das
der
macht ja auch voll Sinn, oder?
Total.
Das ist ja.
Ja. Das wäre auch so, ich sag mal, das wäre mein Traum von diesem Kontakt, den man einfach hat. Einfach mal zum Telefon greifen. Klassisch telefonieren, sich austauschen, vorbeifahren, sich kennenlernen. Und es gibt so verrückte Geschichten, dass es mittlerweile, also da, wo die Kontakte richtig gut sind, dass dass die natürlich auch, ich sag mal, es ist ja dann auch so ein bisschen Werbung, dass die natürlich sagen, ey, wenn ihr den Patienten verlegt und der geht jetzt in irgendeine Einrichtung, guck mal, dass das eine Einrichtung von denen ist, weil da sind nämlich die Atmungstherapeuten und A- und I-Pflegekräfte. Ja, die.
Ja, das ist schon mal großartig, was ihr da aufgebaut habt. Ne? Oder du. Du mit
Ja.
aufgebaut mit deinem Team zusammen. Ich
Ja,
komme immer
das.
noch nicht klar, deutschlandweit 47
Ja,
A- und
fünf.
I-Pflegekräfte im ambulanten, im Intensivpflegesetting.
Und
Und
es
sag
werden
mal,
mehr.
das, eine
Ja.
Frage muss ich noch ihm stellen. Wie
Ja.
oft sehen die ihre Patienten?
Also
Ist das
Routine.
Ziel?
Ja.
Was ist
Also
das Ziel? Also.
wir haben angefangen, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal alle sehen. So, und dann haben wir so ein bisschen triagiert und haben gesagt, naja, wir müssen gar nicht alle sehen, weil einige sind so bockstabil, die brauchen uns nicht wirklich. Die haben wir dann schon mal rausgefiltert, ja. Und der Fokus liegt eigentlich tatsächlich bei diesen Wohngemeinschaften oder stationären Einrichtungen, weil da sind mehr Masse auf einmal, die wir abklappern, ja. Und in der Einzelversorgung ist es tatsächlich so, dass wir einmal im Jahr dort vorbeischauen und auf Zuruf, weil dort sind, ich sag mal, die Fälle der Komplikationen nicht so hoch.
Okay. Und
Mussten
dann
wir aber auch erstmal lernen. Ja?
in den Wohngemeinschaften siehst du den dann einmal in der Woche, den einen Patienten, den anderen
Nee,
zweimal und
also wir gehen an diesem Tag einmal sozusagen alles einmal durch und dann ist es ähnlich wie auf Intensiv, dass der, als ob, ich sag mal, der leitende Oberarzt Visite macht und dann fragt er, okay, hier liegen acht, die liegen hier, wer von denen hat richtig Probleme? So. Und dann werden, ich sag mal, diese drei Fälle intensiv behandelt und die anderen fünf werden gesichtet. Wir nennen das Sichtvisite, ja. Indem man so einen einfachen Überblick macht über Vitalparameter, Hautzustand, Beatmung etc. Und man muss ja dazu sagen, die Leute werden ja stabil entlassen. Keine Zugänge, keine Perfusoren, nichts dergleichen. Das ist also dann ist nicht die große Herausforderung dann in dem Moment als echte Intensivkraft, dass man sagt, oh, ja, jetzt wird es hier kompliziert. Es wird immer dann kompliziert, wenn die Leute in eine Krise rutschen, weil dann haben wir das Equipment nicht da.
Ja, das ist auch ein spannender Bereich, ne? Muss ich
Total.
schon sagen.
Und der ist wichtig, weil die Fachlichkeit wird immer weniger. Und da ist so ein Team supportmäßig echt ein Gewinn. Also eine super Schnittstelle für die Kommunikation mit Arzt, Krankenhäusern und Pflegekräfte dazwischen.
Ja, und was wir uns auch seit Anfang des Jahres extrem auf die Fahne geschrieben haben, ist halt die Bedside-Schulung. Also, dass wir uns einfach eine kleine Gruppe an Personal abgreifen und sagen, hey, hier ist eine neue Trachealkanüle. Kennt ihr jemanden im Umgang? Nee, nicht so wirklich. Bin ich mir nicht sicher. Alles klar, wir zeigen euch das. Ja, so, dass wir da gar nicht erst in so eine große Wissenslücke reinrutschen, sondern dass wir sagen, wir holen euch dazu ab zu der Thematik. Ja.
Und macht ihr das dann online oder was habt ihr da für ein Tool?
Das machen wir nur noch bei den Visiten. Wenn wir bei den Visiten unterwegs sind, dass wir auch und auch die Einrichtungsleitung, mit denen wir in Kontakt sind, die sagen uns dann auch manchmal Bescheid, hey, wir haben hier eine kleine Gruppe von neuen Mitarbeitern, die würden gerne nochmal eine Beatmungsschulung von euch bekommen oder auch nochmal eine Trachealkanülenschulung von uns bekommen. Und dann machen wir die vor Ort. Also die Leute müssen dann auch nicht mehr so aufwendig irgendwo hinreisen und irgendwo eine Schulung besuchen, sondern wir holen die Schulung in die Einrichtung.
Und jetzt müsst ihr nochmal abschließend fragen, oder ich frage jetzt nochmal, weil wir sind ja hier auch alles Führungskräfte. Wie führst du dein Team? Oder das haben wir ja schon mal sehr aufgeschlossen und sehr innovativ, würde ich schon mal sagen. Aber
Ja.
wie hältst du das zusammen, wenn jetzt 45 bis 50 Personen deutschlandweit sind?
Ich
Wie
schummel.
macht ihr eine Weihnachtsfeier?
Ich schummel.
Du schummelst?
Wir haben die
Okay, das
Deutschlandkarte.
beantwortet meine Frage. Dankeschön,
Ja,
Florian, dass du
genau.
heute unser Gast gewesen
Ja.
bist.
Nein, wir haben, ja, also das schaffe ich nicht alleine. Das funktioniert nicht, ne? Also wir haben Deutschland in Regionen aufgeteilt. Vorher waren es fünf, jetzt sind es drei. Und wir haben so Untergruppen gebildet von Stellvertretern und Teamleitern. So, und ich bin tatsächlich als Gesamtleitung habe ich auch meine Gruppe, ja. Die ist aber jetzt auch nicht mehr so riesengroß. Die wird gerade kleiner, weil der ganze administrative Kram wird immer mehr, je mehr Leute natürlich auch da sind. Ja, da geht es natürlich bei mir auch um Dienstplangestaltung, Einsatzplanung, Abrechnung etc. Jede Menge Arbeitsgruppen, in die man mich immer reinlockt. Ja,
Das kenne ich.
ja, genau. Weil du mal irgendwo einen schlauen Satz gesagt hast und alle sagen, oh, darüber müssen
Wow.
wir noch mal reden, ne? So,
Ja, wir sehen uns im Meeting.
wir sehen uns im Meeting, genau. Und deswegen, also das schaffe ich alles gar nicht alleine. Wir machen ein Jahrestreffen, wo wir uns auch fortbilden. Da sitzen alle dann tatsächlich einmal zusammen. Da hauen wir auch einen Abend mal ordentlich auf die Pauke. Ich sag mal so, regional hocken da natürlich die Grüppchen zusammen, aber dass jetzt flächendeckend alle sich irgendwie gut kennen oder irgendwie miteinander gut auskommen, das ist utopisch, ne? Also regionale
Ja.
Teams sind das im Grunde genommen, ne?
Ja. Aber weißt du was, Helge, Tamara, da können wir uns doch mal einschummeln. Weil Florian steht ja auf Schummeln, dann schummeln wir uns oder wir schummeln, schmuggeln uns da mal rein. Ganz
Ja.
eiskalt.
Ja, eiskalt reinschummeln.
Eiskalt reinschummeln da in die
Eiskalt
Gruppe.
drin. Also dann weiß
Genau.
Florian, wo er das nächste Abteilungstreffen machen wird.
Ja. Genau.
Der Ort bleibt für alle anderen unbekannt, aber wir vier wissen, wo er sein wird.
Ja.
Ja, cool, ey. Es war eine mega geile Folge. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du sie
Sehr
angenommen hast.
gerne. Ja, sehr spannend das Thema da. Also das ist schon auch sehr umfangreich und man merkt, wie leidenschaftlich du das machst mit deinem Team zusammen. Und ja, trotz Schummeln, Schummeln ist ja okay, aber das, wie innovativ ihr nach vorne schreitet und versucht auch wirklich Patienten zu unterstützen, das gesamte System zu unterstützen und halt
Ja.
möglichst wenig aus dem Setting, wo der Mensch lebt, rauszugehen. Und das ist schon, es ist echt fantastisch. Applaus, ich brauche meinen Applaus-Smiley hier, wo ist er?
Ach so, ich
Ach,
dachte,
ich
wir
mach
machen
da,
das wie
da ist er.
Boris Becker, einfach klatschen.
Ah ja, das Boppele,
Hatte ich
genau
gerade
das
auch
Wort.
einmal. Wie klatscht
Ja,
man?
du nimmst dein Handy gegen die Stirn, Tamara, ganz einfach.
Warte so.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, und man kann ja auch mal sagen, geschummelt wird definitiv auch in der Klinik.
Ja. Nein,
Ja.
bestimmt nicht.
Nein, nein.
Jawohl. Natürlich
Also ich
nicht.
muss sagen, Paul fand es auch richtig spannend. Der pennt jetzt.
Ja,
Oh, wir haben
Paul konnten wir
Paul zum
nicht für
Schlafen
die
gebracht.
Paul konnten wir nicht für die Pflege begeistern, aber wenn wir dich begeistern konnten, dann melde dich
Ja.
bei uns.
Aber das ist doch ein Kompliment, dass Paul schläft.
Ja.
Ja, ich glaube, er fand es echt sehr
Tiere hören
entspannt.
uns auch zum Einschlafen. Das ist doch super.
Super.
Ja.
Ja.
Ja, okay, mega. Ich danke euch. Es hat Spaß gemacht. Und an unsere ZuhörerInnen, kommt mal in die Außerklinik, wenn ihr Bock habt.
Ja.
Oder bleibt
Nein,
in der Klinik und
ich
wenn ihr
komme zu dir
jemanden
in
von
der
der
Klinik.
Außer und wenn ihr jemanden von der
Okay, mach
Außerklinik
das, worauf ihr
übernimmt,
Lust habt.
genau, macht das, worauf ihr Lust habt, aber wenn ihr jemanden von der Außerklinik übernimmt, denkt an ihn. Es ist für ihn noch eine ungewohntere Situation als normal. In dem Sinne
Und
wünschen
wir
wir euch.
wünschen natürlich, halt, wir müssen doch Florian und seinem Team noch weiterhin viel Erfolg
Ja,
wünschen.
das wollte ich
Ja,
doch gerade
danke.
sagen. Ja,
Ja,
viel
echt? Du bist so
Erfolg,
langsam
alles
heute.
Liebe, alles Gute und habt ein schönes Wochenende und einen ruhigen Dienst.
Und denkt an eure Work-Life-Balance.
So.
Sehr wichtig.
Bis denn,
Bis
tschö.
dann. Ciao.
Tschüss.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.